Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim Kepler Salon zum Thema Hoppler in Essgeschichte im Stadtraum. Vorweg ein paar kurze Informationen zum Kepler Salon. Die Veranstaltungen hier sind, wie Sie schon bemerkt haben, bei freien Eintritt. Dafür ist den Subventionsgebern von Stadt und Land zu danken, den Sponsoren und auch dem Unterstützungsverein Freunde des Kepler Salons. Und Sie können dort Mitglied werden und die Arbeit unterstützen. Die Bar betreibt der Salon im Moment auch selbst. Die Spenden, die Sie dort hinterlegen, gehen auch direkt an den Kepler Salon. Etwas für später, ich werde Sie dann vielleicht nochmal daran erinnern, sobald wir in den Diskussionsteil übergehen, bitte warten Sie mit Ihrem Wortbeitrag, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Die Veranstaltung wird inklusive der Diskussion aufgezeichnet und sonst gibt es dann Unverständliches und Lücken in der Aufnahme. Ja, mein Name ist Wolfgang Schmutz. Ich habe im Kepler Salon schon ein paar Mal was zu zeitgeschichtlichen Themen gemacht. Bin vor allem als Erinnerungspädagoge tätig und seit circa 9 Jahren im Feld, auch als Vermittler, als Kurator. Ja, genau. So viel zu mir und damit zu den Gästen, die heute hier sind. Katrin Katemba und Alexander Schmidt. Einmal Salzkammergut Ebensee Oberösterreich, aber auch mit einem Gutteil an Salzburg-Vergangenheit. Alexander Schmidt Nürnberg. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal zu erzählen, was die beiden gemeinsam haben, weil ich eigentlich draufgekommen bin, dass sie sehr vieles gemeinsam haben. Sie sind beide ausgebildete Historiker, Historikerinnen, arbeiten oder haben an Dokumentationszentren gearbeitet, also Katrin Katemba am Obersalzberg, Alexander Schmidt aktuell auch seit 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der Dokumentationsstelle Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Sie haben oder lehren an Unis, Sie haben Erfahrung mit Gedenkstättenarbeit, Alexander Schmidt als pädagogischer Leiter an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Katrin Katemba KZ-Gedenkstätte Ebensee. Und Ihre Biografien weisen auch in mehrerlei Hinsicht sowas auf, was ich eine Grassroots-Ebene nennen würde, also ein bisschen Aktivismus und Vereinsarbeit von unten. Darauf kommen wir vielleicht dann auch im Lauf des Gesprächs noch zurück. Im Fall von Alexander Schmidt möchte ich vor allem nennen den Aufbau für Geschichte für alle, ein eingetragener Verein in Bayern, ein Institut für Regionalgeschichte als Agentur für Stadttourismus, Ausstellungen und lokalhistorische Publikationen, die in Nürnberg durchaus einen gewissen Anteil hatten an dem Aufbau der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Stadt. Katrin Katemba als Kulturarbeiterin würde ich dich auch auf dieser Ebene verbuchen, aber vor allem auch als Bloggerin mit ihrem Blog Feuerrote Friederike. Und Sie haben auch die Komponente des Begleitens, des Vermittelns, beide sehr stark. Da möchte ich nochmal dazu sagen, dass es in Bayern ja den schönen Begriff oder überhaupt in Deutschland des Stadtbilderklärers gibt. Ja, das ist nämlich auch was Geschichte für alle getan hat und Alexander Schmidt hat da auch Stadtgrundränge entworfen. Katrin Katemba macht das auch, aber sie macht das auch auf Twitter. Also es gibt eine kleine nette Sache, nämlich diese Twitter-Walks und da sind deine Follower vor kurzem in Genuss gekommen, das mit dir durch Berlin zu gehen und es gab vor kurzem auch einen Walk zu den November-Programmen. Also es ist auch ein kleines, feines Online-Format, das ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Zum Thema. Das Thema hat einen aktuellen Anlass, nämlich die Diskussion der Stolpersteine in Linz. Wir versuchen dort ein bisschen zu landen, aber werden es auch etwas umkreisen. Wir werden einmal zunächst versuchen, so grundsätzlich zu diskutieren und zu besprechen, wie ordnen wir das eigentlich ein, wie hat sich das in Gedenken im öffentlichen Raum zum Nationalsozialismus entwickelt, also ein Beispiel von Nürnberg, Deutschland, von Salzburg, Österreich vor allem. Und werden dann zu den Fragen übergehen, die wir schon in der Ankündigung anformuliert haben, nämlich wo gibt es da Hemmungen, worüber stolpert man da, was sind da die Schwierigkeiten, um zu guter Letzt uns auch daran zu versuchen, wie man diese Hürden unter Umständen überwinden könnte, und was es dafür benötigt. Also ich würde gern beginnen mit einer kurzen historischen Einordnung, dass wir sozusagen gemeinsam eine Basis legen, was heißt das Erinnern im öffentlichen Raum an den Nationalsozialismus. Und in dem Fall geht das Alter vor, aber nicht das persönliche Alter, sondern die Entwicklung, weil die deutsche Geschichte ist da etwas länger als die österreichische. Mhm. Also darf ich mit Ihnen beginnen, Alexander Schmidt?
Ja, also schön, dass ich da sein darf. Mich hat es schon gefreut, nach Linz zu gehen, weil Linz und Nürnberg sicher eines gemeinsam haben. Von außen betrachtet denkt man das Wort Hitler mit. Da kommen wir in Nürnberg überhaupt nicht raus, als Stadt der Reichsparteitage, Stadt der Nürnberger Gesetze und auch Stadt der Nürnberger Prozesse. So wurde das in der Vergangenheit auch immer in einem Atemzug genannt. Und Nürnberg hat einen Weg hinter sich. Also ich denke, dass wir im Moment ganz gut dastehen. Ich kann dazu auch noch was sagen, was jetzt die Erinnerungskultur auch im öffentlichen Raum betrifft. Aber es war nicht immer so. Auch in Nürnberg war es so, dass man zunächst versucht hat, diesen Ruf der Stadt, die besonders etwas mit Adolf Hitler zu tun hat, abzustreifen. Die ersten großen Denkmäler waren für die Opfer des Bombenkrieges, also für die eigenen Opfer. Man hat Denkmäler uminterpretiert, das Denkmal für die Toten des Ersten Weltkriegs wurde das Denkmal für die Toten auch des Zweiten Weltkriegs und für alle Opfer der Gewaltherrschaft. So ganz allgemein, dieses zentrale Denkmal steht mitten auf dem Reichsparteitagsgelände und da haben auch schon Hitler, Himmler und der SA-Chef Lutze Kränze niedergelegt. Also es war am Anfang der Versuch, in einem sehr allgemeinen Gedenken an Opfer, und da war man selber auch mit dabei, dieses Thema zu erledigen. Das hat aber auf die Dauer nicht funktioniert und es funktioniert, so habe ich das gelernt, in einer Stadt nicht, die so eine Symbolstadt auch für den Nationalsozialismus ist. Das gilt sicher auch für Linz. Das heißt, man konnte so viel Gebäude des Reichsparteitagsgeländes abreißen, wie man will. Man konnte auch so viel abstrakte Denkmäler für Opfer in irgendeiner Form aufstellen, wie man wollte. Es half nicht wirklich weiter. Und Nürnberg hat dann, das geht auf die 70er Jahre zurück, hat sicher auch was mit dem Namen Hermann Glaser zu tun, ein Kulturreferent, der sehr engagiert sich dem Thema Aufarbeitung des Nationalsozialismus gewidmet hat. Und man hat in den 70er Jahren, 71 war ein Dürer-Jubiläum, Dürer ist neben dem Führer sicher das bekannteste historische Ereignis, das Nürnberg aufzuweisen hat. Und man wollte das Jahr 71 als großes Dürerjahr feiern und hat dann überlegt, wie funktioniert das? Also wie kann Nürnberg trotz seiner Geschichte ein gutes Fest, was Positives in die Welt aussenden? Und da war ein kluger Gedanke damals, wir müssen dieses Thema Nationalsozialismus vielleicht in was Zukunftsträchtiges wenden und hat dann beim Dürerjahr 71 erstmals ehemalige Nürnberger Juden, die emigrieren mussten, die fliehen mussten, nach Nürnberg eingeladen. Das war die erste Idee. Als man dies beschlossen hatte, war klar, wenn wir die einladen, brauchen wir einen Ort, wo die auch irgendwie vielleicht gedenken können. Jeder hat natürlich seine eigenen Orte, wo er mal gewohnt hat, wo die Eltern gewohnt haben. Aber da ist dann das erste Denkmal für die abgerissene Synagoge entstanden. Und so hat sich das dann, also denke ich, weiterentwickelt. Es wurde dann auf einmal ortskonkret. Und das ist wesentlich, soll man sagen, vielleicht auch schmerzhafter, weil man dann sieht, das sind nicht abstrakte Opfer, die irgendwo mal waren, sondern es gibt konkrete Orte, die mit dieser Stadt etwas zu tun haben und wo man dann die Geschichte auch sehr konkret benennen kann. Eine zweite große Veränderung bezogen auf das Gedenken an den Nationalsozialismus und Gedenken an die jüdische Geschichte Nürnbergs war dann zum 50. Jubiläum der Pogromnacht. Da sind zwei Denkmäler an beiden Synagogen neu eingeweiht worden. Und ich würde sagen, spätestens seit diesem Jahr, seit 1988, ist das Teil einer, würde ich sagen, zunehmend selbstverständlich gewordenen Gedenkkultur in Nürnberg. Da komme ich auch persönlich ein bisschen mit ins Spiel. 1988 habe ich meinen ersten Stadtrundgang entwickelt, der hieß Juden in Nürnberg. Und der war unheimlich gut besucht und seitdem begleitet mich dieses Thema. Also das heißt, da gab es einen Wechsel, das kann man nicht nur auf die jüdische Geschichte beziehen, sondern auch auf andere Geschichten. Mitte der 80er Jahre gab es die erste Ausstellung auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Also auch da wurde es auf einmal ortskonkret, dieses Gelände gibt es und Besucher kommen, also müssen wir denen was anbieten oder sollten wir denen was anbieten. Es gab in den 80er Jahren von Geschichte für alle die ersten Rundgänge auf dem Reichsparteitagsgelände und inzwischen haben wir noch einen weiteren Wechsel hinter uns. Wir haben unheimlich viele Touristen, die wegen dieses Themas nach Nürnberg kommen und haben überhaupt nicht mehr das Problem, dass da nichts angeboten würde. Als wir 88 die ersten Rundgänge machten, oder Mitte der 80er Jahre, waren wir noch in der Zeitung, es gibt jetzt regelmäßig Rundgänge auf dem Reichsparteitagsgelände. Das ist heute keine Meldung mehr wert. Es kommen tatsächlich allein ins Dokumentationszentrum heutzutage 270.000 Menschen. Und auf dem Gelände sind es wesentlich mehr. Also wir sind jetzt da angekommen, dass dieses Thema ein touristischer Standortfaktor geworden ist. Wenn Sie ins Internet gehen, das kann einen auch vielleicht manchmal etwas seltsam berühren. Mich tut es das jedenfalls. Sie können verschiedene Programme für Nürnberg buchen, ab 65 Euro. Bratwurststadt, Christkindlesmarkt und eines dieser Programme ist verpflichtende Vergangenheit. Können Sie ab 65 Euro dann uns besuchen im Dokumentationszentrum und auch die Kollegen im Memorium. Letzter Gedanke, dass was sich verändert hat, ganz massiv auch der Umgang mit dem Thema Nürnberger Prozess. Der war früher eher so etwas, was man als seriöser Jurist nicht anfassen wollte. Das hatte immer sowas wie den Ruch der Siegerjustiz und das hat sich komplett gewandelt. Nürnberg ist enorm stolz jetzt auf das Erbe der Nürnberger Prozesse. Nürnberg propagiert, dass damals mit den Nürnberger Prinzipien etwas Neues losgegangen ist, was zu einem Völkerstrafrecht führt, was zu dem Phänomen führt, dass Verbrecher an der Spitze eines Staates vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so leicht davonkommen. Also da ist richtig Stolz da. Wie ich angefangen habe mit der Arbeit, kam man in den Saal 600, wo die Nürnberger Prozesse stattfanden, nur schwierig hinein. Heute ist da ein Museum. Das hat sich verändert. Das könnte man jetzt von Nürnberg auch auf Deutschland projizieren, aber ich denke, bei dem lokalen Beispiel sieht man, dass es da eine Entwicklung gegeben hat, die ich durchaus als positiv empfinde und wir jetzt das Problem haben, wie halten wir die Qualität, wie halten wir dieses Thema auch noch irgendwo so, dass es einen kritischen Gehalt hat, und nicht, dass es in einem Massentourismus untergeht. Das kann durchaus passieren. Ich sehe die Gefahr noch nicht. Aber das ist jetzt die neue Herausforderung. Umso verwunderter war ich über manches in Linz. Aber da kommen wir später dahin.
Okay. Danke für den Bogen, den Sie gespannt haben. Darf ich dich bitten, Katrin, so ein bisschen die Parallelaktion zu machen, sozusagen zu schauen. Du hast auch gerne lokal runtergebrochen. Du hast die reichhaltigste Erfahrung wahrscheinlich in Salzburg. Aber ich darf dich bitten für die österreichische Variante sozusagen.
Ja, man, es ist natürlich Österreich. Also wir haben heute schon in der Vorbereitung kurz gesprochen. Österreich hat sehr verzögert begonnen mit der Aufarbeitung. Gerade wenn es ums Individuelle geht, um die individuellen Geschichten. Ich denke, wir wissen alle, was das Schicksals- oder das Bruchjahr war, 1986, die sogenannte Waldheim-Affäre. Warum war das für eine Aufregung? Das Zentraldokument war die Moskauer Deklaration, die man dann hergenommen hat, um sozusagen also diesen Passus rauszunehmen, Österreich als das erste Opfer der hitlerschen Aggression. den Passus, dass Österreich durchaus eine Mitverantwortung trägt, der ja auch drin ist in der Moskauer-Deklaration, den hat man sehr nonchalant auf die Seite geschoben und hat sich auf diesen Opfermythos, der ja gewissermaßen staatsmitbegründend war, berufen. Es hat in der ersten Phase nach 1945, das war eine ganz kurze Phase, ungefähr bis 1947, durchaus eine Besinnung auf, sage ich mal, den Widerstand gegeben, der ja sehr divers war, der sehr heterogen war, auf den, also die Akteure im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die man hergenommen hat, um sich sozusagen, um sie als Exempel hinzustellen, da schaut diese Personen, sind sozusagen der Beweis dafür, dass Österreich als Ganzes Widerstand geleistet hat. Die Bilder von den, also gerade Salzburg sind ganz bekannt, wie die Nationalsozialisten in die Stadt ziehen und man ihnen zugewunken hat. Also diese Bilder hat man dann sozusagen auf die Seite geschoben und hat sich zum kollektiven Widerstandskämpfer als Land gemacht. Dieses Narrativ hat, also diese ersten zwei Jahre nach 1945, wo man Widerstand als politisches oder politisch instrumentalisiert hat, um diesen Mythos des ersten Opfers Österreich zu schaffen, diese Phase war relativ schnell vorbei. Warum? Einerseits hat es diese Erzählung ihren Dienst getan. Man war bei den Alliierten sozusagen glaubhaft, dass man ja Opfer war und Widerstand geleistet hätte. Auf der anderen Seite hatte das natürlich auch ein wahltaktisches Kalkül. Ja? Weil die Minderbelasteten sozusagen, die dann bei den ersten Wahlen wieder wählen gehen durften, darunter sehr viele, die mit dem Nationalsozialismus durchaus etwas anfangen konnten, die in welcher Weise auch immer Mitläufer waren, die wollte man natürlich einfangen oder ja, deren Stimmen wollte man. Und da waren die Widerstandsleistenden eher hinderlich und deswegen war man dann relativ schnell dabei, den Widerstand zu vergessen, beziehungsweise nicht nur den Widerstand, sondern natürlich auch die Opfer, ja, weil die einfach nicht in dieses Narrativ des ersten großen Opfers Österreich gepasst haben. Was dann sehr symptomatisch war und was ja bis heute den städtischen Raum trägt, aber also ganz Österreich überzieht, war der Wechsel hin zum gefallenen Gedenken. Mit der Rückkehr von Soldaten, mit eben diesem Schwenk hin zum Verzeihen, zu diesem einigenden Geist der Lagerstraße, zu diesem, vertragen wir uns alle wieder, ziehen wir bis zum gewissen Grad und Schlussstrich runter, hat man die Bühne freigegeben für ein anderes Gedenken, und zwar für das der Kameradschaftsbünde, für das soldatische Gedenken. Und dieses frei werdende Feld haben Veteranenverbände, Kameradschaften auch weitlich genutzt. Mit Unterstützung einerseits, darf man nicht vergessen, der Kirchen oder der Kirche. Es waren bei Eröffnungen von Soldaten, von Kriegerdenkmälern immer Vertreter, sage ich mal, der großen Politik dabei, ob jetzt regional oder überregional, und eben auch Vertreter der katholischen Kirche. Also es war sozusagen, man hat von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Kirche dieser Form des Gedenkens Legitimation gegeben und damit jegliche andere Form des öffentlichen Gedenkens eigentlich auf die Seite gewischt. Und das ist, was das war, de facto in ganz Österreich so. Es hat jetzt schon in den 60er und 70er Jahren mit der Gründung der ersten Zeitgeschichte-Institute auf den Universitäten so einen kleinen, sage ich mal, im sehr privaten oder im akademischen Raum sozusagen einen Schwenk hingegeben, wo man dann schon angefangen hat, sich mit einer kritisch mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Die Gründung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands in den 60ern war ein ganz wesentliches Moment, wo man gesagt hat, okay, man gibt, es gibt eine Institution, ganz wichtig in Österreich, ja, dass es immer eine Institution gibt, die mit etwas beauftragt wird, die dann sozusagen die Aufgabe übernommen haben, systematisch Widerstand aufzuarbeiten und auch relativ bald schon, ich glaube ab den 70er Jahren, sich auch mit dem Thema Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Ja. Aber trotzdem, es waren diese Bemühungen, trotzdem jetzt haben fürs öffentliche Gedenken nicht wirklich eine große Relevanz gehabt, im Gegensatz zur sogenannten Waldheimer-Affäre, 1986. Und ab diesem Zeitpunkt, kann man sagen, kam das ganze Werk in Gang. Aber wie man, deswegen sitzen wir ja auch alle heute hier, ja, wie man sieht, ist dieses Werk bei weitem noch nicht, oder dieser Prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen, sofern er jemals abgeschlossen werden kann. Und die politischen Diskussionen sind immer wieder, also finde ich immer wieder sehr interessant und spannend, wenn es um erinnerungspolitische Themen geht, auch was bestimmte Opfergruppen betrifft, also seien es jetzt Homosexuelle, seien es Roma und Sinti, ganz eine große, weil da merkt man, wie stark auch Rassismen immer noch in unser aller Köpfe noch verankert sind und wie schwer solche Diskussionen geführt werden. Oder zum Beispiel auch Frauen, ja, also viele Frauen sind einfach in der Erinnerungslandschaft nicht sichtbar. Und das ist so gerade der Status, wo wir sind, wo wir sagen, okay, wie geht es weiter, gerade im öffentlichen Raum, weil Erinnerung ja immer noch was ist, was oder Erinnerungspolitik immer noch was ist, was in Österreich so ein bisschen verschämt passiert, außer es wird Bühne geboten für, sage ich mal, ein bisschen zynisch, Sonntagsreden, und danach kehrt man das Ganze wieder unter den Teppich.
Ich habe mir in Vorbereitung des heutigen Abends ein bisschen die Situation in Linz angesehen, also was die Stadt Linz selbst an Denkmälern ausweist. Das ist ganz interessant, es sind 33, die unter der antifaschistischen Klammer ausgewiesen werden. Also das ist der Februar 34 mit inkludiert, mit immerhin 7 von 33 Denkmälern. Das Erstaunlichste, weil es ja ein bisschen der Anlass, der aktuelle des heutigen Abends ist, die Stolpersteine, die sehr oft mit den jüdischen Opfern assoziiert werden. Es gibt in Linz sage und schreibe 4 Denkmäler für jüdische Opfer des Nationalsozialismus. 2 davon befinden sich in Stiegenaufgängen von Schulen. Das heißt, da gedenken 2 Gymnasien, wo die Schüler das auch selbst erarbeitet haben, der jüdischen Opfer der eigenen Schule, der eigenen Schulgeschichte. Eines befindet sich im Innenbereich der Linzer Synagoge und eines steht am Barbara-Friedhof, das ist ein transferiertes altes Denkmal der Todesmärsche. Das ist auch gleichzeitig eine Grabstätte. Das war's. Also mehr gibt's einfach dazu nicht. Wohingegen es 10 Denkmäler zum Widerstand gibt. Also die Proportionen finde ich auch immer interessant. Ja. Und ein zweiter riesiger Faktor in der Linzer Geschichte im Nationalsozialismus, die Zwangsarbeit, 2 Denkmäler zum Beispiel. Ja. Und das sind alle sehr stark jüngeren Datums. Ja. Also da sieht man eigentlich genau diese Entwicklung am Linzer Beispiel, die Widerstandsbetonung am Anfang, allgemein gehaltene Denkmäler. Es gibt 19 im Stadtbereich von Linz 19 Denkmäler für Kriegsgefallene, die Kriegsdenkmäler, die heißen auch so. Und da gab es in Österreich genau dasselbe System. Zu den ersten Weltkriegsopfern wurden die zweiten inkorporiert. Also das ist genauso auch hier passiert. Ich würde gerne hinkommen zur Kernfrage, nämlich die Frage des Stadtraums und Erinnerung. Und da gleich inkorporieren, auch was Sie an Linz verwundert hat, sozusagen, ja, beim Nase reinhalten, ganz aktuell. Aber auch diese Frage grundieren damit, was ist denn so relevant an einer Erinnerung im Stadtraum? Ja, also wir haben zum Beispiel im Fall von Linz wird immer wieder dieselbe Buchpublikationsreihe reklamiert, die mittlerweile 25 Jahre alt ist. So in die Richtung, also die gilt irgendwie für die Ewigkeit gefühlt. Man reklamiert immer wieder Ausstellungen, die man immer wieder macht zu Gedenkjahren, es gibt immer wieder Veranstaltungen, es gibt sehr viel Vergängliches, das Permanente ist nicht da und deswegen würde ich auch in die Frage einbauen wollen, was macht denn diese Permanenz im Stadtraum eigentlich aus und was ist das für eine Form Gedenken, was tut sie, was anderes Gedenken nicht tut?
Ja, ich denke, es ist in zweifacher Weise sehr wichtig, dass man im Stadtraum Geschichte, gerade diese Geschichte, ablesen kann. Es ist einmal ein, wie soll ich sagen, ein Ausdruck, ein Bekenntnis dazu, dass man zu dieser Geschichte auch steht. In Nürnberg beispielsweise steht die Frauenkirche, die Sie vielleicht kennen vom Christkindlesmarkt, wo das Nürnberger Christkind immer den Prolog demnächst gleich wieder dann im Fernsehen live übertragen verkündet. Diese Kirche steht auf der mittelalterlichen Synagoge. Auf dem Hauptmarkt war mal das Judenviertel im Mittelalter, das für den Hauptmarkt abgerissen wurde. Eine relativ auch blutige Geschichte, die das hat. In der Kirche selber sehen Sie da einen Stein zur Erinnerung an der Synagoge. Das bedeutet, dass die katholische Gemeinde, der die Kirche gehört, mit dieser Geschichte umgeht. Das ist war in den 50er und in den 60er und in den 70er Jahren noch nicht so, das ist jetzt so. Sie haben außerdem ganz zentral am Hans-Sachs-Platz, also mitten in der Innenstadt, da wo die Synagoge stand, einen relativ großen Gedenkort mit Gedenkstein, wo dann auch zum Datum 38, als die Synagoge zerstört wurde, auch ein Kranz liegt oder eine Veranstaltung stattfindet. Was auch passiert, wer an diesen Denkmälern vorbeigeht, keine Ahnung hat, wundert sich vielleicht, was ist das, liest das und erfährt das dann. Was mir in Linz zum Beispiel gefehlt hat, ich habe mich gefragt, wo ist denn die Synagoge? Ich bin erst mal dann vorbeigelaufen. Sie liegt sehr versteckt, sehr abgeschottet. Ich hätte in diesem Jahr zum 80. Jubiläum eigentlich irgendwas erwartet, dass die Stadt da einen Kranz hinlegt, dass man dann ein Bild vielleicht von dieser Synagoge sieht. Das ist also irgendeine Erinnerung, die konkret ortsbezogen ist, an das gibt. Ich finde, dass das nicht da ist. Das ist auch ein Statement. Wir haben in Nürnberg auch Stolpersteine. Also ich habe mal nachgelesen, es gibt 70.000 Stolpersteine in 22 Ländern. Also eine sehr weit verbreitete Form des Gedenkens. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ja, es ist meiner Meinung nach sicher nicht so, dass es das ganz besonders künstlerisch orientierte Projekt ist. Es ist wahrscheinlich deswegen so weit verbreitet, weil es so einfach ist, so logisch. Es wird schlicht markiert, wo ein Mensch mal gelebt hat, der in ein Lager, in ein Ghetto deportiert wurde. Wir haben jetzt aktuell in diesem Jahr auch wieder neue Stolpersteine bekommen. Zwei Geschichten, die für mich klar gemacht haben, warum dieses Format so erfolgreich ist, waren einerseits, hat sich eine Nichte bemüht, dass ihr Onkel jetzt da mal gewürdigt wird und kam extra aus Israel, glaube ich, an, um dabei zu sein, wie dieser Stein verlegt wird, und hat da eine Blume hingelegt. Das ist für diese Frau persönlich wahrscheinlich ziemlich wichtig gewesen und insofern gut, dass es das gibt. Die zweite Geschichte, da hat ein nicht-jüdischer Mitbewohner, der als kleiner Junge mit so einer jüdischen Familie in einem Haus gelebt hat, sich darum bemüht, dass es da einen Stein gibt. Und das war so in der Zeitung zu lesen, ihn jetzt relativ lang bewegt, was kann er da machen? Und das Format Stolpersteine ist was relativ Niederschwelliges, wo dann für den auch was erledigt war. Also eine Art persönliche Bringschuld, ich möchte, dass das nicht vergessen wird. Und da liegt jetzt dann eben so ein Stein. Man muss das Format Stolpersteine nicht gut finden. Ja, man kann auch sagen, ich finde es eine der wenigen. Ich habe sonst eigentlich keine prominente Stimme gefunden, die Stolpersteine nicht mag, wegen des künstlerischen Formats am Boden und so, ist Charlotte Knobloch, die über große Mehrheit der jüdischen Gemeinden ist sehr für dieses Konzept, auch die Nürnberger jüdische Gemeinde ist da durchaus positiv, kümmert sich aber nicht darum. Das ist ja eigentlich Aufgabe nicht der Juden selbst nur, sondern das ist Aufgabe einer Stadtgesellschaft. Wir haben in Nürnberg, ich denke mal, so an die 150 solcher Steine und ich denke, das ist ein ganz gutes, weil niederschwelliges, weil sehr persönliches, weil sehr direktes Format und es hat was Überraschendes, weil man an Stellen auf solche Stolpersteine trifft, wo man es vielleicht gar nicht erwartet. Und das ist was sehr Positives, weil Erinnerungskultur ja oft so erwartbar ist. Also diese Gedenktage und die Gedenkreden, da kann ich manches auch nicht mehr hören. Und es gibt ja auch ein Unbehagen an der Erinnerungskultur. Bei den Stolpersteinen ist man davor eigentlich relativ sicher, weil da ist jeder ein bisschen anders gestrickt, hat jeder vielleicht eine ganz andere Geschichte als der, der als nächstes kommt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo alle Stolpersteine in Nürnberg liegen. Also auch ich bin manchmal überrascht, wo das alles ist. Also insoweit die zweite Sache, die ich mich wirklich, wenn ich so von außen nach Linz komme, frage, wie kommt man eigentlich darauf, dass wenn sich eine jüdische Gemeinde dafür stark macht, dass es Stolpersteine in einer Stadt gibt, wie kommt man eigentlich darauf, das abzulehnen? Das verstehe ich nicht.
Willst du den Ball da aufgreifen?
Sehr gern. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Ich habe jetzt heute im Vorfeld überlegt, was ist Erinnern eigentlich? Ja. Und Erinnern ist ja eigentlich nichts anderes als sichtbar machen. Biografien sichtbar machen. Und das ist ja noch dazu das Gegenteil von dem, also das sichtbar machen ist das Gegenteil von dem, was die Nationalsozialisten wollten. Die wollten nicht nur, also Menschen nicht nur physisch zerstören, sie wollten auch ihre Geschichten zerstören. Die Fotografien, die Biografien, die Aufzeichnungen. Und deswegen finde ich, es ist das Allerwichtigste, opferzentriert, also was jetzt um diese Diskussion der Erinnerung im öffentlichen Raum geht. Wir müssen bei den Biografien der Opfer bleiben. Und wenn, wie Sie auch schon gesagt haben, die jüdische Gemeinde vor Ort sich dafür ausspricht, und das hat die Charlotte Jammann getan, ja, dann ist es, muss es das ureigenste Interesse, muss, nicht kann, sondern muss es das ureigenste Interesse einer Stadt sein, das umzusetzen. Und es gibt in Linz seit 2013 meines Wissens, also eigentlich schon länger, aber zumindest seit 2013 per Antrag im Gemeinderat, ja, ist dieses Thema in Diskussion. Jetzt haben wir 2018, es sind 5 Jahre vergangen. Und ja, passiert ist, weil so die Argumentation ja kam, ja, wir wollen eh was machen, aber halt irgendwie keine Stolpersteine, sondern was anderes. Und auf dieses was anderes warten wir immer noch. Jetzt haben wir November, ja, November 2018 im Gedenkjahr, und dieses was anderes ist immer noch nicht da. Und ich weiß nicht, also ich kann es auch nicht verstehen. Es wird gerne darauf hingewiesen, was in Linz passiert ist an Aufarbeitung. Natürlich, ja, das gehört auch honoriert, das gehört auch hingewiesen, und das ist total wichtig. Aber relevant ist jetzt nicht das, was war, sondern relevant ist das, was ist, und das, was konkret nicht nur besprochen wird, sondern was jetzt konkret umgesetzt wird im Sinne der Biografien, derer, über die wir eigentlich sprechen sollten. Das ist so das Plädoyer, ob das jetzt Stelen sind, ich war jetzt letztens in Berlin, ne? Da hat man das, also gibt auch Stolpersteine, aber zusätzlich noch Stelen, ich war in den Hackischen Höfen, und in einem dieser Höfe war eine Stele mit einem QR-Code, wo man scannen konnte, sich dann Videos anschauen konnte, eine kurze Audiosequenz hören konnte. Es ist optional, dieser Geschichte zu folgen, aber man es ist sichtbar. Ja, und das geht's. Es reicht nicht herum zu diskutieren, wie man etwas sichtbar macht, sondern es wäre höchst an der Zeit, dieses personalisierte Gedenken tatsächlich auch sichtbar zu machen.
Also vielleicht auch noch als Ergänzung, personalisiertes Gedenken ist sowieso rar, also auch wenn man abseits der jüdischen Opfergruppe unterwegs ist, ist es ganz wenige Einzelpersonen, wenn, dann sind sie sehr ikonenhaft, wie in Linz zweimal Franz Jägerstätter zum Beispiel, und dann sind es zumindest schon wieder Kleingruppen, ja, also so eine Lebensgeschichte entfaltet sich da kaum irgendwo. Was ich vorhin in der Auflistung auch vergessen habe, es gibt ein einziges offizielles Denkmal für einen Täterort. Die ehemalige Gestapo-Zentrale in Linz. Ja. Also es ist auch, wenn wir darüber reden, über verschiedene Schichten, wir sind jetzt natürlich da bei einem sehr speziellen Fall, weil die Stolpersteine ja praktisch nur anregen oder anreizen, dieses Phänomen, weil da geht es darum, das ist ja inmitten einer Nachbarschaft passiert, die Frage aufgeworfen wird, wie hat sich denn die restliche Stadtbevölkerung verhalten. Es geht indirekt daraus hervor, dass die ja jemand geholt haben muss, aber es ist sozusagen ja ausgerichtet auf die Opferschaft. Ja. Muss nicht so sein. In Wien ist es zum Beispiel auch mutiert in mehr als nur die Opferschaft. Aber nur um die Markierung zu setzen, dass diese Ebenen des Gedenkens, die Komplettierung des Bildes ja auch fehlt. Also das wäre noch einmal ein Stück der...
Und darf ich vielleicht noch ganz kurz was ergänzt, wird eigentlich jetzt dazu sagen. Ich habe in Salzburg zwei Rundgänge konzipiert. Das eine war ein Rundgang zum Thema Kriegerdenkmäler in der Stadt. Ja, das war so das eine, also dieses im Schwerpunkt dieses soldatische Erinnern. Und das andere war Roma und Sinti in der Stadt Salzburg. Und man kennt dieses, also dieses sogenannte Zigeunerlager Max Klern, wo ja auch, das ist heute Wiese, und da liegen auch Stolpersteine. Aber ich habe hab mir dann gedacht, ich will also dem von den Bekannten schon weg und wie näher ich mich der Geschichte der Roma und Sinti in Salzburg. Und der erste Schritt war, ich habe die Datenbank, also es gibt also eine Website, wo so ein Personenkomitee, wo man jeden Stolperstein und wo er genau liegt, mit Kurzbiografie dazu suchen kann. Und das war das Erste, was ich getan habe. Ich habe mich über Einzelbiografien dem Thema genähert. Und ich glaube, das ist so das auch das Schöne an den Stolpersteinen. Sie bringen näher, die Möglichkeit, sich zu nähern. Und über Biografien sich zu nähern. Und deswegen auch diese so eine runde Sache. Ja. Also es bietet einfach ganz viele Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Und zwar auch, sei es jetzt von Seiten von Schulen, sei es was Rundgänge betrifft, ganz egal.
Also, wenn ich die richtig verstehe, sehr niederschwellige Anknüpfungspunkte und ein Format, das wir aus dem didaktischen Bereich und Feld auch kennen, dass die Biografien immer guter Schulöffel sind in der Auseinandersetzung, vor allem für junge Menschen. Aber ich glaube, es geht uns allen gleich. Lebensgeschichten sind ein Format, das wir kennen aus unserer eigenen Lebensgeschichte und die Anknüpfungspunkte sind schnell einmal vielfältig und es sind weniger die anderen als dann eher die vergleichbaren, sozusagen, ohne sich selber in eine Opferrolle zu drängen. Aber es gibt halt viel mehr Anknüpfungspunkte, viel mehr Anknüpfungsebenen. Jetzt schwebt die Frage in dem Raum, warum funktioniert es denn nicht? Ja, immer noch ein bisschen. Vielleicht nach Nürnberg geschaut, dort steht man in einem Prozess, Sie haben das am Anfang schon skizziert. Ich würde vielleicht noch gerne ein bisschen nachfragen, was hat denn die Stadt letztlich überzeugt? Welche Dynamiken gab es denn, die das in Gang gebracht haben? Und dezidiert gefragt so auf die Rolle von unten nach oben. Ja, also Wie hat sich das herausentwickelt, zum Beispiel bei Geschichte für alle? Was für Impulse waren nötig?
Also ich glaube, es war am Anfang schon eine gewisse Skepsis da, ob man mit vielen Besuchern, also tatsächlich nicht nur mit ein paar, sondern mit vielen Besuchern, auch mit Touristen, mit vielen Schulklassen, über das Reichsparteitagsgelände gehen soll, ob man da nicht das Falsche vorzeigt, ja, ob man da nicht das falsche Publikum anlockt. Ich glaube, es war der Nürnberger Kongress- und Tourismuszentrale in den 80er Jahren ganz recht, dass diesen Job ein e.V. von jungen Studenten und Studentinnen übernommen hat.
Ja, e.V. ist eingetragener Verein.
Eingetragener Verein, genau. Also sozusagen eine private Initiative. Halt auf unser Risiko dann. Ja, also wenn was schief gelaufen wäre, dann wäre nicht die Kongress- und Tourismuszentrale oder die Stadt Nürnberg irgendwie verantwortlich. Es kam aber dann die Erkenntnis, nicht nur bei dem Bereich Stadtrundgänge, sondern auch bei dem Bereich Ausstellung. Seit Mitte der 80er Jahre gab es auch eine Ausstellung auf dem Reichsparteitagsgelände zur Geschichte der Parteitage. Und bei beiden Dingen hat man gemerkt, es schadet der Stadt nicht. Es schadet auch dem Image nicht. Es ist keineswegs so, dass man das jetzt zu einer Nazi-Wallfahrtsstätte entwickelt, sondern im Gegenteil, dadurch, dass man vor Ort präsent ist, macht man diesen Ort zum eigenen Ort. Also es hätte ja auch sein können, da gibt es noch eine Stelle, da hat Hitler gesprochen, eine Rednerkanzel, da kann jeder hingehen, öffentlicher Raum. Da ist keine Videoüberwachung, keine Absperrung, keine Polizeistreifen. Und es funktioniert. Und zwar irgendwo jetzt auch deshalb, weil man da so viele Leute immer sieht. Die wären da nie allein für irgendein krudes Nazi-Gedenken. Das heißt, jeder Besucher stört da. Und so haben wir diesen Ort ein bisschen zu unserem Ort gemacht. Und das hat die Stadt, glaube ich, in den 80er Jahren gemerkt. Selbst ein so aufgeklärter Mann wie Hermann Glaser, der sich immer mit NS-Geschichte auseinandergesetzt hat, aber halt ein lokalpatriotischer Nürnberger war, wollte am Anfang nicht, dass dieses Thema Nationalsozialismus zu sehr auf die Stadt fokussiert wird, so dass Nürnberg als die Nazi-Stadt rüberkommt. Und er hat dann später bei der Eröffnung der Ausstellung in der Zeppelin-Tribüne gesagt, wir wollten am Anfang nicht das vor Ort machen. Und wir haben lernen müssen, dass es notwendig ist, weil die Menschen da sind, weil die Menschen vor Ort Fragen haben. Und wenn man sie unbegleitet, uninformiert ins Gelände schickt, dann kommen irgendwelche Gerüchte auf. Also diese konkrete Ortsbezug war ein Lernerfolg, sage ich jetzt mal, der Stadtgesellschaft. Und das hat sich dann auch fortgesetzt. Man hat dann gemerkt, wenn wir schon die Stadt der Nürnberger Gesetze sind, vielleicht sollten wir was dagegen setzen. Das ist die Straße der Menschenrechte und der Nürnberger Menschenrechtspreis. Also Nürnberg nennt sich, Linz hat ja da auch so einen Slogan, Stadt des Friedens und der Menschenrechte, und verleiht alle zwei Jahre einen Menschenrechtspreis an jemanden, der es wirklich nötig hat, also nicht irgendwelche Prominenten, sondern einer der Menschenrechtspreisträger sitzt gerade im Iran im Gefängnis beispielsweise. Also das heißt, die Stadt kann auch zeigen, sie tut was, und nur vor diesem Hintergrund eines Lerneffekts, glaube ich, war es möglich, dass die Stadt jetzt auch ein Denkmal für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds hat, also relativ zeitnah. Das ist für Nürnberg keine so angenehme Geschichte, denn wir haben immerhin drei Todesopfer. Das ist die Stadt mit den meisten Todesopfern dieser rechtsterroristischen Gruppe. Die hat starke Bezüge zu Nürnberg und die hat wahrscheinlich auch ein Helfernetz in Nürnberg gehabt, das nie von der bayerischen Justiz auch nur ansatzweise bisher aufgeklärt wurde. Aber man sieht, wenn man diesen Hintergrund hat, dann ist für die Stadt klar, dass man auch so einem Thema nicht ausweichen kann. Und da muss ich sagen, merkt man, dass man definitiv besser fährt als Stadt, wenn man nicht versucht, diesen konkreten Ortsbezug in irgendeiner Weise wegzudefinieren über irgendwelche Verschiebungen in ein abstraktes Opfertum, sondern dass man absolut besser fährt, wenn man sich zu den Geschichten bekennt, die es da gibt. Und der NSU war nun mal das Letzte, was wir hier hatten. Und damit sind wir auch noch lange nicht durch.
Ich glaube, ein Wort ist ganz zentral in der ganzen Diskussion, und das ist das Wort Störung. Individualisiertes Personal, gerade wenn es Biografien sind, weil einfach sobald wir einen Namen sehen, sobald wir sehen, okay, diese Person war so alt wie ich oder vielleicht sogar jünger, schafft es einen Bezug. Ja. Es greift uns an, es stört uns in unserem öffentlichen Dahingeschlendere, und ich glaube, das ist das, was auch so in der Debatte stört, also dass man eben bis zu einem gewissen Grad die Oberhoheit als Stadt auch über die Erinnerungspolitik hergibt. Und ich glaube, dass das sehr notwendig ist, dass man als Stadt, als Bürgermeister sagt, okay, ich gebe das jetzt ganz bewusst ab, arbeite mit, total wichtig, ja. Schaue, dass wir möglichst viele Menschen aus möglichst vielen unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Professionen an einen Tisch kriege, unterstütze, wo es geht, stelle Raum im wahrsten Sinne des Wortes zur Verfügung. Ja. Ich glaube, dass das ein Zugang wäre, und lass aber sozusagen dann auch aus, lass los. Ich glaube, dass das der Zugang ist, der am besten funktioniert. Mit ganz viel Beteiligung auch nur funktionieren kann und sollte. Wenn's ein Projekt sein soll, das auch gut angenommen wird, ja, das breit angenommen wird, das auch sehr breit stört. Ja, und ich glaube, dass das der einzig gangbare Zugang ist als Stadt, auch um am Ende des Tages auch davon zu profitieren, wie es auch Nürnberg tut.
Mhm. Also das Stichwort Stadtgesellschaft ist gefallen. Die muss oder sollte aus BA seinem Bürgermeister bestehen. Gerade vielleicht bei solchen Dingen. Ne? Okay, Gesellschaft ist eigentlich ein gutes Stichwort, um jetzt das Ganze zu öffnen, zu Ihnen. Für Ihre Fragen und Kommentare und die wandernden Mikrofone sind gerade in Vorbereitung. Ich würde Sie bitten, tatsächlich zu warten, bis das Mikro bei Ihnen ist und zu signalisieren, wenn Sie eine Frage haben, einen Kommentar haben. Gibt schon was.
Ja, wie so oft habe ich natürlich keine Frage, sondern ein kurzes Statement. Vor wenigen Tagen wurde die von mir sehr geschätzte Aleida Aßmann gemeinsam mit ihrem Mann Jan Aßmann im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Gerade auch dafür, weil sie sich seit vielen Jahren und unentwegt und äußerst konsequent mit Fragen der Erinnerungskultur und Gedenkpolitik auseinandersetzt. Und sie hat eine ganze Menge Bücher dazu geschrieben und eine der zentralen Ideen, die ich immer wieder ganz gerne auch für mich behalte und auch aufgreife, ist jene, dass sie sagt, so wie eine Stadt oder eine Gesellschaft mit dem Erinnern, gerade auch im Hinblick auf den Nationalsozialismus umgeht, ist auch ein Zeichen dafür, wie reflexionsfähig diese Gesellschaft ist. Und ich glaube, die Tristesse hier in Linz ist jetzt vielfach bestätigt, schon alleine durch die ersten Minuten des heutigen Abends. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir uns jetzt mal nicht so einfach damit abfinden sollten, dass diese Stadt sich vor allem durch ihre Reflexionsunfähigkeit nach Aleida Aßmann auszeichnet, sondern dass wir uns natürlich auch mal alle an der Nase nehmen sollten. Ich spreche jetzt da alle Anwesenden hier im Raum an und frage Sie mal, was haben Sie alle getan in den letzten 20 Jahren, um dieses Gedenken einzufordern? Wie wichtig war Ihnen eigentlich persönlich das Erinnern an die vielen NS-Opfer, vor allem auch die jüdischen hier in dieser Stadt? Wie oft haben Sie diese Forderung öffentlich artikuliert? Ich vermute mal ganz, ganz selten bis gar nicht. Und das ist Teil unseres Problems, das wir haben, dass eigentlich wir und gerade auch in der österreichischen Gesinnung und die Katrin hat es ja ganz gut angesprochen, auch im Sinne sozusagen dieser unentwegten Perpetuierung dieser Moskauer Deklaration, als hätten wir es für ewige Zeiten verinnerlicht, ja kaum wirklich sozusagen auch daraus heraustreten und sagen, ja, wir auch vor allem die nachfolgenden Generationen greifen das auch als Verantwortung auf und überlegen uns konsequent zeitgemäße Formen, das anzusprechen, zu vermitteln und zu problematisieren. Und das ist auch genau der Punkt, wo es dann letztendlich auch zu einem konkreten politischen Kampf wird, zu einer politischen Auseinandersetzung, wenn dann eben der freiheitliche Fraktionsobmann im Gemeinderat Günther Kleinhans sagt, wir wollen keine Stolpersteine, weil die Generationen von heute wollen sich mit dem nicht mehr beschäftigen. Das interessiert sie so nicht mehr. Wo sind denn all die Gegenstimmen, die klar aufzeigen, das interessiert uns sehr wohl. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Wir befinden uns an einem Zeitpunkt, einer Zeitmarke 80 Jahre nach den Novemberpogromen und es ist nichts geschehen. Wir haben Zeit, wir haben noch Zeit, aber nehmen wir uns mal einmal in der Nase, was tun wir tatsächlich?
Ich glaube, das ist so ein Relikt dieses österreichischen Geistes der Nichterinnerung bis 1986. Das ist so ein bisschen, naja, öffentlich will ich mich da. Also eigentlich bin ich eh dafür, dass man gedenkt und so. Aber öffentlich so weit dann doch wieder nicht. Ja. Aber was sagt das aus? Ja? Dass wenn ein öffentliches Bekenntnis passiert, jetzt als Individuum oder als Organisation oder als was auch immer, dann kann es passieren, dass man sich Gegner einhandelt, die man manchmal oder eher nicht haben will. Ja? Beziehungsweise mit Sanktionen auch konfrontiert ist, die nicht super sind. Ne? Das sage ich auch aus eigener Erfahrung, die sind wirklich wahrhaftig nicht toll. Und das ist so das, wo da müssen wir drüber. Ja? Also da geht es auch um Solidarität. Wenn sich Leute äußern, nicht anfangen, da groß herumzu. Nein, und eigentlich, nein, so Wolbert hat schon recht oder hat er schon recht. Aber eigentlich, nein, also in dem Punkt, nein, stimmt's nicht, darum geht es nicht. Da geht es um die Frage der Solidarisierung im Sinne eines kollektiven Erinnerns und einer kollektiven Erinnerungspolitik. Da kann man, welcher Projekt es jetzt genau ist, das da umgesetzt wird, that's not the point. Ja, es geht grundsätzlich um die Frage, bekennen wir uns dazu. Und das ist das, was mir, also wo ich eher das Gefühl habe, da gehen wir jetzt wieder einige Schritte zurück. Vor lauter Fürchten.
Danke. Eine Frage vielleicht zu den Erfahrungen mit Salzburg, weil ich habe auch gehört, da tut sie mehr. Können wir das ein bisschen noch genauer, oder können Sie das noch ein bisschen genauer erörtern, inwiefern da mehr passiert ist und wie der Prozess dort gegangen ist?
Also ich kann es jetzt nur aus jüngerer Zeit sagen. Natürlich war es auch dort sehr ambivalent. Ich meine, Salzburg hat Stolpersteine, hat relativ viele sogar.
Über viele hundert,
ja. Das war auch ein Personenkomitee, beziehungsweise auf Initiative eines Historikers, dem Gerd Kerschbaumer, genau. Und ja, das hat sich relativ schnell etabliert und die Stadt Salzburg hat auch gesagt, ja, wir sind, also wir macht. Und natürlich, ich meine, und das sieht man, wie stark das an einzelnen Personen hängt. Ich meine, der Marco Feingold ist gewissermaßen eine Institution in Salzburg,
Präsident der
israelitischen Kultusgemeinde, der einfach auch, so das ein bisschen das personifizierte Erinnern ist und sehr streitbar, das kommt auch noch dazu. Salzburg hat, um jetzt auch, sage ich mal, ein negatives Beispiel zu nennen, ist das Thema Denkmal Salzburger Bücherverbrennung, das sie über Jahrzehnte geschleppt hat und ich glaube heuer wirklich als Installation im öffentlichen Raum auch eröffnet worden ist, 2018. Vorher gab es nur eine Tafel und ich kann mich erinnern, anlässlich 75 Jahre Erinnerungen an die Salzburger Bücherverbrennung, da war es notwendig, dass sich Initiativen, Einzelpersonen, NGOs zusammengeschlossen haben, dass ein Gedenken an die Bücherverbrennung überhaupt passiert ist. 75er, ja. Und in die mediale Berichterstattung, weil das war ungefähr gleich zu den Osterfestspielen, war null, nada. Da gab es keinen Zeitungsartikel, kein gar nichts, ja, dazu. Also auch da, aber es ist natürlich hat man immer diesen Gedenken ist ein Konflikt, der ständiger. Und ich würde jetzt nicht sagen, Salzburg hat es jetzt besser gemacht, aber Salzburg hat es zum Teil anders gemacht. Braucht einfach diesen permanenten Konflikt.
Ein Konflikt, der in Salzburg ja wirklich physisch geworden ist, ja, weil Denkmäler mehrfach zerstört worden sind.
Genau.
Also auch diese Austragungsebene, genau, hat es in Salzburg ergeben.
Genau. Ja. Und Kameradschaft 4, ja, die relativ lang, also die Kameradschaft der Waffen-SS, die relativ lang am Kommunalfriedhof. Bitte? Ja, aber in dem Fall in Salzburg am Kommunalfriedhof relativ lang immer wieder aufmarschiert ist und wo die Kameradschaft 4 ja in der Republik ja komplett verboten war. Aber auch das gab es ja und deswegen, also das ist immer so eine Aktion-Reaktion.
Ja, dieses Thema taucht ja heute nicht zufällig auf in Linz. Das hat einen ganz konkreten Grund, nicht? Also diese Stolperstein-Ablehnung vom Bürgermeister. Meine Frage geht jetzt nicht an Sie, sondern eher an den Kepler, sondern um wie lange war dieses Thema eigentlich oder wie kurzfristig ist es angesetzt? Wie bekannt war das? Ich hätte jetzt in meiner naiven Vorstellung ja fast damit gerechnet, dass vielleicht der Herr Bürgermeister kommt, weil ja irgendwie über die Medien die Botschaft ging, wir haben was Besseres im Sinn, also die Stolpersteine nicht. Also das hätte ja auch hier vielleicht erklären können, wie gesagt. Sie können jetzt meine Frage nicht beantworten, aber ich stelle sie in den Raum. Nicht? Ich stelle sie in den Raum, weil das ist ja wirklich eine brisante Sache jetzt im Linz.
Also ich kann es offenlegen und ich kann es auch beantworten. Die Surprise ist ja ein Überraschungsabend, das heißt die Themenwahl kommt kurzfristig. Aber als sozusagen meine Idee war, vielleicht was zu machen, war das ein möglicher Slot dafür heute. Und mein Anlass war genau das Interview mit der israelischen Botschafterin in den oberösterreichischen Nachrichten. Dass das jetzt gerade pünktlich sozusagen zum Salonabend wieder hochkommt, war jetzt zeitlich Zufall. Dass sich die Dinge allerdings schleppen, ist nicht überraschend. Also das ist immerhin schon wieder 2 Monate her und hat dann erst später dann, also ich habe den Prozess nicht verfolgt, als es dann im Gemeinderat nochmal eingebracht wurde und so weiter. Aber es ist Zufall, dass es sozusagen jetzt diese zeitliche Nähe gab. Aber die Idee existiert schon 2 Monate.
Das heißt, es ist nicht durch diese Debatte jetzt ausgelöst?
Durch die jüngste Wolte in der Debatte nicht. Ja, das ist,
ich dachte, das war der Auslöser.
Genau, ja.
Aber wenn man es jetzt so von außen sieht, haben Sie vollkommen recht. Ich finde es unglaublich irritierend, dass hier niemand als Vertreter der Stadt irgendetwas sagt, muss ja nicht vorne sitzen, aber wenigstens im Publikum, dass da keinerlei Interesse bekundet wird. Ich finde, da nimmt man die Sache nicht ernst. Und das finde ich bei der Sache eigentlich relativ fatal. Also das hätte ich auch in Linz, auch in Österreich nicht für möglich gehalten, weil ich eigentlich ein vielleicht zu positives Bild von Österreich habe, aber das ist eigentlich unmögliches Verhalten. Punkt.
Ich finde wirklich die Situation auch hier jetzt beklemmend. Ich finde es wirklich beklemmend, dass das nicht stattfindet, was möglich
ist. Okay. Vielleicht sage ich noch, warum ich es nicht aktiv getan habe. Ja, also es war schon eine Grundsatzentscheidung, die vielleicht auch eben in der Vorbereitung schon gefallen ist, weil nicht klar war, dass das aktuell, also die Ablehnung durch den Gemeinderat und dieses Statement des Bürgermeisters gab es ja noch nicht in der Planung dieses Abends. Man muss die Gäste auch ein bisschen vorher anfragen, damit das alles funktioniert. Ich habe schon im Hinterkopf gehabt, ob ich es tun soll. Ja. Aber ich dachte mir, wenn es um Stadtgesellschaft ist, dann würde ich zunächst einmal nicht automatisch wieder gerne Ping-Pong spielen mit Stadtverantwortlichen. Das heißt, das für den Moment nicht schon wieder delegieren. Sondern auch wenn es jetzt gerade vielleicht beklemmend ist, oder Martin Wassermeier, der gleich wieder am Wort sein wird, auch gesagt hat, so quasi, was haben wir getan? Mir stellt sich die Frage auf einer professionellen Ebene auch, was haben wir, die wir dieses Thema repräsentieren, nicht getan? Ja, also nicht nur die, die angeblich da draußen sich nicht solidarisieren, die da vermeintlich inaktiv waren, sondern die Frage geht auch, stelle ich mir selber auch, welche Öffnungen braucht es, welche Einladungen braucht es, welche Erklärungen braucht es, vielleicht mehr Erklärungen als Behauptungen, um so eine Basis zu schaffen. Insofern finde ich Beklemmen gerade eher produktiv, auch wenn es unangenehm ist, weil das provoziert vielleicht ein paar Fragen mehr.
Ja. Ja, ich bin sicherlich der Letzte, der sich schützend vor die Linzer Stadtverantwortlichen stellt. Dennoch muss ich einiges hier korrigieren, dass sich Bürgermeister und weitere Gemeinderäte, Gemeinderätinnen dazu nicht bekennen wollen oder dazu nicht Stellung nehmen wollen. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Bürgermeister Klaus Luger hat mir ein Interview gegeben, das auf DorfTV zu sehen ist, sehr ausführlich zu diesem Thema, beziehungsweise Gemeinderätin Claudia Hahn, die seitens der SPÖ mit dieser Thematik Stolpersteine, Gedenken im öffentlichen Raum jetzt betraut ist, hat sich vergangene Woche bereit erklärt, Radio Froh fast 50 Minuten lang dieser Thematik einer Debatte zu stellen. Man muss das einfach richtig stellen.
Okay. Das heißt, die Gesprächsbereitschaft ist da oder man versteckt sich auch nicht. Ja? ist, was du sagst, oder?
Naja, also ich musste einen Trick anwenden, um den Bürgermeister zu einer Aussage zu bewegen, aber nichtsdestotrotz, er hat sich dazu Zeit genommen, er hat mir meine Fragen beantwortet, ob jetzt befriedigend oder nicht, sei dahingestellt. Ich kann Ihnen Folgendes auf jeden Fall jetzt noch abschließend sozusagen zu dem Interview mit ihm bekannt geben. Er hat gesagt, das Projekt darüber nachdenken und ein Projekt zu realisieren, eine Lösung zu finden, abseits der Stolpersteine, ist jetzt in Angriff genommen, mit Ziel, ein Ergebnis vorzulegen mit Ende Quartal, erstes Quartal 2019.
Ja, ja. Hat er in irgendeiner Weise, ich bin jetzt neugierig, dazu gesagt, also das klingt so, wir haben irgendwann ein Ergebnis. Das erzählt gar nichts, wer ist an diesen Prozessen beteiligt, finden diese Prozesse öffentlich und transparent statt, ja oder nein, warum ja, warum nein?
Das ist ein klassischer Fall eines Ping-Pong-Spiels. Mhm. Im Grunde genommen ist das Ganze jetzt hinterlegt beim Kulturdirektor Julius Stieber, der eigentlich zwar jetzt formal der Zuständige sein mag, aber jetzt natürlich nicht der führende kreative Kopf dieser Stadt ist, der jetzt von sich aus eine Lösung entwickelt. Das Problem ist sicherlich, dass er keine Mittel zur Verfügung hat, dass er im Grunde genommen selber nicht Bescheid weiß um seine Rahmenbedingungen. Die Kulturstadträtin, die eigentlich seine unmittelbare Vorgesetzte ist, ist mal nach hinten zurückberufen. Die Sache ist Chefangelegenheit. Damit sind wir sozusagen in einer Ausgangsposition. Und da setzt auch von mir aus eine gewisse Kritik an, auch an den Interessierten und den Beteiligten an dem Geschehen und an diesem Prozess, bis hin auch, dass ich sehr viel im Gespräch bin mit der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Herrmann, wo ich ihr versucht habe, mitzuteilen oder verständlich zu machen, dass ich eigentlich nicht ganz verstehe, wie passiv sich auch die IKG verhält, weil die sozusagen fast nach einem ewigen josephinischen Muster folgend sich zurücklehnt und hofft, dass von oben herab eine Lösung verordnet wird. Nein, so funktioniert das nicht. Man muss auch von unten her Druck aufbauen. Ich verstehe auch nicht, warum nicht, weil jetzt schon so oft die Kunstuniversität ins Spiel gebracht wurde, von da aus nicht irgendwelche Projekte, Aktivitäten angedacht werden, bis hin, dass man ja auch sozusagen von mir aus zivilgesellschaftlich einen Wettbewerb auspreisen kann, das dann sehr schnell mediatisiert wird. In der Frage der Nutzung des Jahrmarktgeländes drüben in Urfa, dieses urbane Ödland, asphaltiert, hat ja auch eine private Initiative dafür gesorgt, dass jetzt die Idee einer Donauinsel vorliegt, die fast jeden zweiten Tag in den Medien nachzulesen ist. Das prägt sich ein in den Köpfen der Menschen. Das heißt, wir haben alle die Möglichkeit, wir müssen nur entsprechenden Druck erhöhen.
Was aber hier passiert. Also, das würde man nicht da sitzen.
Vielleicht, ja.
Es ist jetzt wahrscheinlich gar keine Erklärung, aber ich freue mich auf das Statement von Herrn Schmidt, und zwar NSU ansprechend. Also ich finde, das wäre wahrscheinlich auch ein wichtiger Komponent, aus welchem Grund man sich auch nicht stören lassen möchte, gerade wegen der Kontinuität. Und Linz ist ein gutes Beispiel. Welche waren die Personen, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder in politischen Funktionen waren? Das heißt, es gibt dann auch eine über Generationen hinweg akkumulierte, sich nicht damit auseinandersetzen wollen und eben sich anlehnen wollen. Und zu Statement von Martin, und aus welchem Grund die IKG nicht in der Lage wäre, Druck auszubauen. Weißt du, wie viele Mitglieder wir sind? Nein, 35. Weißt du, wie lange wir darauf gewartet haben, dass wir dann auch als Service, was eigentlich der Staat zur Verfügung stellen musste, vor und nach Gottesdienste, dass wir dann auch Polizei, nicht das Gott, sondern dass der Polizei auch da vorne steht? 4 Jahre. Also, bitte. Ich glaube, wir sprechen hier von einer sehr, sehr kleinen Gemeinde, die mit Ausnahme von ein paar Personen nicht in der Lage ist, dann diesen Druck aufzubauen. Also da hängen wir wieder an allen diese Personen, die jetzt im Raum sind, beziehungsweise an ihren Bekannten und. Insofern, das gebe ich gerne auch zurück. Also bei 35 Personen Mitglieder, sorry. Nicht nur wir sind dafür zuständig. Ich glaube, das war auch vorgefallen. als eine Aussage, ja?
Also ich denke tatsächlich, es ist nicht Aufgabe einer jüdischen Gemeinde, für ein vernünftiges Gedenken und vernünftige Orte für dieses Gedenken in einer Stadt zu sorgen. Das ist die Aufgabe einer Stadtgesellschaft und einer Stadtregierung, und zwar beiden. Und wenn das alles so ist, wie Sie es darstellen, muss man sagen, diesen Leuten kann man das Thema offensichtlich nicht überlassen. Es muss also die Stadtgesellschaft in die Hand nehmen. Und das ist möglich. Also Nürnberg war auch nicht immer so vergleichsweise gut dargestanden. Das erste Denkmal für die Bombenkriegsopfer wurde unpassenderweise zum Teil aus Steinen der 38 abgebrochenen Synagoge gebaut. Was ist das für ein Symbol? Also insofern, wenn man in der Rückschau sieht, das hat auch eine Zeit gedauert. Ich habe gelernt heute, dass Österreich später gestattet ist. Dann statten Sie mal später. Jetzt zum Beispiel.
Ich hätte jetzt noch eine Frage von wegen Kontinuität. Es hat diesen August eine Nachrichtenmeldung gegeben mit 192 dokumentierten Tathandlungen, die rechts- bis rechtsextrem motiviert sind. Führt Oberösterreich die Bundesländerliste an. Das gilt auch für die Anzeigen gegen Übertretung des Verbotsgesetzes. Seht ihr am Podium da einen Zusammenhang mit dieser doch sehr langsamen Entwicklung?
Wo anfangen? Ja, also es ist natürlich ein gesamtösterreichisches Thema. Klar. Es ist erstaunlich, dass gerade über Oberösterreich, da, also nämlich da zum Beispiel auch was die rechtsextreme Medienlandschaft betrifft, da so hervorsticht, und das nicht im positiven, sondern im negativen Sinn. Es ist eine einfache Erklärung, gibt es nicht, aber ich glaube, dass es schon sehr viel damit zu tun hat, wie mit, also dieses uneindeutige, dieser uneindeutige Umgang mit der österreichischen Verantwortung im Nationalsozialismus, für den Nationalsozialismus einerseits, dieses lange fehlende Opfergedenken andererseits. Ja, ich glaube schon, dass es da eine Kontinuität gibt, im Sinne von, wir werden uns anschauen, was alles möglich ist. Das ist dieses Österreich, ich nenne es österreichisch uneindeutige, das einfach da so quer liegt, was ein klares Bekenntnis zu einer eindeutigen Erinnerungspolitik einfach zulassen würde. Wir stehen uns ständig selber im Weg, indem wir bestimmte Dinge zulassen. Das betrifft Äußerungen bestimmter Leute, es betrifft in Umgang mit noch lebenden Überlebenden. Ja, das betrifft den Umgang mit Gedenkveranstaltungen an sich, das betrifft den Umgang mit Gedenkstätten abseits von Mauthausen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sei es, weiß ich nicht, Ebensee, ja, weil ich aus Ebensee bin, sei es Gusen, sei es diese ganzen nicht mehr eindeutig sichtbaren Orte, die einfach wieder sichtbar gemacht gehören. Und zwar mit einer Wut, mit einem Zorn und mit einer Impertinenz und mit einer Nachhaltigkeit. Wenn wir sie jetzt nicht haben, dann schaffen wir es auch nicht mehr, dieses Vergessene auch wieder sichtbar zu machen. Ja. Und wenn das nicht schleunigst passiert mit einer absoluten Eindeutigkeit, dann weiß ich nicht, wo uns das noch hinführt. Ja. Also das im Sinne eines Plädoyers für nicht lange herum auf politischer Ebene herummosern und na, und es passiert ja eh was, na ja, aber es ist zu wenig aus. Immer noch.
Ich versuche auch ein bisschen Antwort, die ein bisschen neben deiner sitzt, glaube ich. Also ich glaube auch, dass sozusagen die Uneindeutigkeit das Feld aufmacht. Also nicht, dass sozusagen, weil es jetzt in Oberösterreich spezifisch vielleicht mehr tut im rechtsextremen Bereich, dass es deswegen weniger Bewegung gibt, sondern dass es einfach ein Vakuum ist, in dem sowas dann viel schneller aufpoppt und viel stärker wahrnehmbar wird. wenn es ein später Beginn ist und einmal beginnen sollte, ich denke, was uns bis heute massiv fehlt, und das sage ich jetzt mit einer gewissen Erfahrung in der Arbeit auch in Gedenkstätten, das ist dieser grundsätzliche Verständigungsprozess, was denn dieses Österreich war von 1938 bis 1945. Das hat auf einer symbolischen Ebene stattgefunden, das haben wir jahrzehntelang von Politik eingefordert, das zu benennen. Dieses Land hat sich einen Ast abgefreut Mitte der 90er Jahre, weil ein Bundeskanzler die Opfer erstmals erwähnt, oder überhaupt die Mitschuld erwähnt, ja, also das Mit vor Schuld schon mal relativierend. Und bitte, der Satz war in der Vollständigkeit vorher, bevor er das gesagt hat, Franz Vinitzky hat gesagt, die Gefallenen des Weltkrieges. Also das war nie entkoppelt und ist es bis heute nicht. Ja. Also und ich gestehe einer Gesellschaft auf jeden Fall zu, dass das verdammt nochmal ziemlich schwer ist, sie einzugestehen, was diese Zeitkassen hat und wie welcher massiver Beteiligung es bedurfte, um das Projekt der Massenvernichtung zu betreiben. Ja. Österreich hatte halt immer Deutschland. Ja. Also wir konnten das immer so. Ja. Aber diese essentielle Auseinandersetzung hat für meine Begriffe noch immer nicht stattgefunden und wenn dann in zu geschlossenen und zu kleinen Kreisen. Ja. Kann nicht eine wissenschaftliche Publikationsreihe sein, um Himmels Willen. Es ist gut, dass man damit beginnt und mal eine Grundlage schafft. Aber was nutzt, ich glaube, der Martin Heller, der Intendant von Linz 9, hat es gesagt bei der Schlussveranstaltung zur Ausstellung Kulturhauptstadt des Führers im Frühjahr 2009. Er hat dann gesagt, was nutzt mir das alles, wenn es nicht ins kollektive Bewusstsein übergeht? Und da ist, glaube ich, die Baustelle nach wie vor groß. Jetzt auch ein Statement mir herausgeholt habe.
Bitte. Ja, ich wollte eben auch an 09 noch erinnern, da gab es ja doch in situ, nicht? Also dieses Projekt gab es ja. Und ich glaube, es gab auch die Idee, das irgendwie weiterzuführen. Und,
ja.
irgendwie, und das ist eben auch nicht geschehen.
Nicht? Naja, nicht ganz. Also das ist auch eine interessante Geschichte, weil eigentlich momentane Installation, die noch bis Anfang Dezember am Martin-Luther-Platz ist, ist ja in irgendeiner Art und Weise hat ja in irgendeiner Art und Weise dieses Erbe angetreten. Natürlich nicht. Ja. Aber es ist sozusagen das, worauf man sich dann im Laufe der Zeit auch im Gemeinderat auch mit der Zustimmung der Opposition verständigt hat. Ja. Das heißt, wir haben von Anfang September bis Anfang Dezember, drei Monate, bin jetzt schlecht in der Mathematik, eine Installation im öffentlichen Raum. In situ waren 65 Orte in Linz. Ja. Jahrelang hat geheißen, die Schablonen gibt es noch, wir könnten das nachziehen und so weiter und so fort, daran ist nichts passiert. Hatte übrigens auch den Aspekt, den für mich die Stolpersteine nicht haben, was keine Attacke an die Stolpersteine ist, aber bei In situ ging es um die Täterorte, es ging um die Nachbarschaft, es ging um die Zivilgesellschaft oder um die zivile Gesellschaft damals. Ja. Also es gab ein viel breiteres Spektrum und da sehen wir eine Zurückentwicklung, ja, von einem Projektdauer von über einem Jahr damals zumindest, zurück auf ein paar Monate und auf einen Ort geschrumpft und die Fassade des Brückenkopfes, ja, unter uns, Hito Steierlis, wurde auch wieder instand gesetzt, ja, und hatte auch mehrfache Dimensionen, Fluchtbewegungen, Zwangsarbeit, es war am richtigen Ort. Ja. Diese Ortsgebundenheit, die Alexander Schmidt so betont hat, die gab es in dieser Phase ganz stark und jetzt ist sie wieder weg. Ja. Ja.
Ja, es wurde von Ihnen eingemahnt, was haben wir Einzelnen getan, sozusagen, um das zu verhindern, dass nichts getan wird. Ja? Jetzt sind wir hier. Was können wir hier heute machen? Ja, also ich glaube, dass bis jetzt nichts geschehen ist oder zu wenig geschehen ist oder immer nur so angekleckert geschehen ist, ist schade, aber es ist immer jeder Tag ein neuer Tag. Und von daher denke ich mir, hier sind heute Leute versammelt, die ein Interesse daran haben, nehme ich an, dass es so eine Form des Gedenkens gibt. Und ich denke mir, warum wollen wir nicht dranbleiben, auch an diesen Stolpersteinen? Warum wollen wir sie uns verbieten lassen? Wer hat das Recht dazu, zu verbieten, dass Linz gedenkt mit Hilfe von Stolpersteinen? Was ist, wenn einer von uns der Erste ist, der sagt, ich mache da einen? ja? Oder ich lasse einen machen, ja? Und ich setze den da jetzt hinein, wer wird wirklich die Frechheit haben, den wieder rauszunehmen? Das ist ja auch eine Initiative von Einzelnen in einer Form des Gedenkens, die uns gut täte. Ja? Und, ja.
Ohne diese Aktionsvorstellung bremsen zu wollen, nur eine Ergänzung, ja, nicht stattdessen. Aber was man tun kann, ist gerade eine Petition unterschreiben. Ja? Stolpersteine-linz.at. Ja? Das ist etwas, das gerade läuft. Damit will ich gar nicht ablenken von der Idee, einfach mal einen zu setzen.
Ja, fehlende Gedenkkultur. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Thema Widerstand. Mir erscheint die Gedenkkultur, was die jüdischen Opfer betrifft, tatsächlich in einer Weise vorhanden zu sein, die gegenüber dem, was Widerstand betrifft, bei Weitem überwiegt. Meine Frage wäre eigentlich jetzt abgesehen von Jägerstädter, es gab damals ja auch einen politischen Widerstand, der begründet wurde in Österreich ab dem Jahr 1934. Wenn man die Geschichte verfolgt, so wurde aus diesem Widerstand, der ab 1934 in Österreich gewesen ist, tatsächlich auch der Widerstand im Nationalsozialismus. Ich frage mich, warum in den Gedenksendungen im Fernsehen das alles so übergangen wurde und überhaupt nicht darüber gesprochen wurde. Mir erscheint hier so ein wohlweisliches, also über das wollen wir nicht reden, obwohl gerade der Widerstand, so wie wir vorhin gehört haben, das Moskauer Memorandum, ein wichtiger Punkt für unseren Staatsvertrag war. Also da erscheint mir ein bisschen eine Lücke zu sein.
Okay, wo fangen wir? Ich meine, fangen wir nochmal bei der Moskauer Deklaration an. Also das sind zwei Dinge. Es ist der Widerstand, den es gegeben hat, der wurde überhöht, um danach die, die den Widerstand geleistet haben, vergessen zu können. Ja? Also das sind zwei Ebenen. Da ist nicht wirklich um eine Wertschätzung gegangen, sondern das war ein Politikum. Ja. Das andere ist, ich würde sehr vorsichtig sein mit dem, die Erinnerung an die einen aufzurechnen mit der Erinnerung an die anderen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also das bei mir ist es jetzt so angekommen, wenn sie es nicht so gemeint haben, dann. Aber also das ist, glaube ich, ein Narrativ, oder es sind Narrative, die uns auch nicht zum Ausbau einer modernen Erinnerungspolitik führen. Was die Wahrnehmung des Widerstands betrifft, möchte ich nur, also eben als Gegenbeispiel Ebensee bringen. Es hat das Zeitgeschichtemuseum Ebensee, das Memorial Ebensee, so wie es heute gibt, ist ursprünglich gegründet worden als es hat geheißen Verein Widerstandsmuseum Ebensee, weil eben es ging genau um diesen Widerstand im Salzkammergut, der ja zwar jetzt auch keinen, also sage ich mal, auch an dem, was passiert ist, nichts ändern konnte, aber der durchaus, wo durchaus viele Personen beteiligt waren, gerade im politischen Widerstand. Und das ist nämlich heute wichtig, ja, für die ganze Region. Das prägt auch nach wie vor die Narrative in der Region, was im inneren Salzkammergut an Widerstand gegen den Nationalsozialismus passiert ist und geleistet wurde. Also da würde ich einfach sehr stark aufpassen mit dem, dass der politische Widerstand heute nicht gewürdigt wird, weil das wird er durchaus. Und wie gesagt, also eine Opfergruppe zu viel, die andere zu wenig, das sehe ich sehr problematisch.
Vielleicht auch noch ein Kommentar kurz. Was mir auch vor allem abgeht, ist die Intro-Perspektive, die ehrlicher ist. Ja? Also da diese Herleitung aus dem Widerstand von 34 wurde, der Widerstand im Nationalsozialismus, da sind einige Kurven drinnen in der Strecke, vergisst ein bisschen die Konservativen, die dann im Widerstand waren, auch weil sie ja dann praktisch Opfer waren des Nationalsozialismus. Aber was es vor allem negiert, ist die Scharen an Sozialdemokraten, die zu den Nationalsozialisten übergelaufen sind. Also diese 30er Jahre sind auch noch eine ziemliche Baustelle in aller Kürze gesagt, Bernhard.
Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Schmidt. Jetzt ist er so weit hergekommen und jetzt hat er schon so lange nichts mehr gesagt. Ja. Aber mich interessiert es auch wirklich, und zwar zum Thema Nürnberg nochmal. Sie haben gesagt, also es macht den Eindruck, es wurde viel gemacht, aber ist es jetzt in der Bevölkerung von Nürnberg, weil Sie haben ja auch Touristen genannt und ich war selbst schon in Nürnberg, habe mir das angeschaut, habe es sehr spannend gefunden, aber wie ist jetzt in der Bevölkerung in Nürnberg das Ganze, also in der Gesellschaft selber in Nürnberg das Ganze aufgenommen, wie ist es untersucht oder wie zeigt sie das? Und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, was hat man für Pläne? Sie haben gesagt, mit dem, dass man es jetzt ja, vielleicht touristisch ausschlachtet, aber wie entwickelt man das Ganze vielleicht auch weiter? Auch Stichwort vielleicht jüngere Leute, die jetzt das Ganze neu erleben in Nürnberg selber.
Ja, also systematisch wissenschaftlich untersucht ist es nicht, wie die Nürnberger jetzt zu dieser Erinnerungskultur stehen. Ich kann aber ein paar Indizien schon nennen. Also ich bekomme nahezu wöchentlich eine Tüte überreicht mit irgendwelchen NS-Hinterlassenschaften von Opa, Oma oder sonst wem. Und die Menschen sind tatsächlich froh, dass es die Entsorgungsstelle Reichsparteitagsgelände gibt. Tatsächlich mit dem irgendwie, die wissen nicht wohin damit, sie wollen es nicht verkaufen, weil dann ist man im Handel. Ja, also wir nehmen es dann an. Ich erlebe auch sehr oft, dass Nürnberger, die Gäste haben, dann zu uns kommen. Also ich würde sagen, wir sind als Dokumentationszentrum auch in der Region sehr angenommen. Das spüre ich regelrecht. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber das ist schon etwas, wo man sagt, wir sind jetzt kein anständiger Ort und tatsächlich ist das Reichsparteitagsgelände also wirklich sehr besucht. Wir machen uns da auch unsere Gedanken. Wir wollen auch das ein Areal, das Zeppelinfeld, jetzt in den kommenden Jahren neu erschließen. Es gab eine heftige Debatte über die Frage, ob dieses Areal erhalten werden soll, weil es stark baufällig ist. Und da werden jetzt 80 Millionen Euro ausgegeben, damit das Ding nicht einfällt. Also unter anderem die Tribüne mit der Rednerkanzel Hitlers. Das war nicht unumstritten. Das kann man auch sehr darüber streiten, ob ein so großer Geldbetrag für so etwas nötig ist. Ich finde ja. Aber das hat gezeigt, in Nürnberg war eine ganz große Mehrheit, so habe ich jedenfalls wahrgenommen, für den Erhalt des Ganzen. Also das zeigt schon was. Ja? Also dass man diese Orte als Stadt haben will und glaubt, sie zu brauchen. Also insoweit funktioniert das schon, glaube ich. Und ich spüre auch ganz wenig Gegenwind gegen unsere Arbeit. Selbst ein Kämmerer, der aufs Geld schaut, ja, sagt, Nürnberg ist durchaus verschuldet, aber wir haben was dafür bekommen, zum Beispiel das Dokumentationszentrum. Das, wenn ein Kämmerer sagt, fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl in meiner Haut und denke, dass es vielleicht anders als jetzt hier in Linz über Kulturausgaben aktuell gesprochen wird.
Vielleicht nur zur Ergänzung, weil wir das im Vorgespräch hatten, die Stadt Nürnberg finanziert ja auch den Betrieb und die Beschäftigten des Dokumentationszentrums.
Ja, ich bin städtischer Angestellter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal wäre, weil ich komme ja eigentlich von der Straße, aber manchmal landet man dann im öffentlichen Dienst. Das hat Vor- und Nachteile.
Bitte reklamieren Sie noch das Mikrofon, wenn Sie denn möchten.
Ja, hallo. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema noch nicht so oft auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, gibt es eigentlich in, also eher eine Frage, ob es in Linz so eine Idee gab, dass man das eher breit aufstellt, sozusagen nicht nur diese Stolpersteine, was jetzt ein reines Opfergedenken ist, sondern auch eben so, wie es der Herr Schmidt da eben gesagt hat, dass man das Ganze breit einfach aufarbeitet, dass man sagt, okay, weiß nicht, wir beziehen die Brückengebäude bei der Nibelungenbrücke mit ein, oder weiß ich nicht, die Löwen am Hauptbahnhof, hört man ja auch immer manchmal so Sachen, man weiß nicht genau, ja, man hört halt mal so, dass man das eben auch breiter aufstellt, damit man das auch sozusagen auch für Touristen eher zugänglich macht, dass die, dass da eine Tour gibt durch die Stadt. Gibt es da in der Richtung irgendwie sozusagen Ideen oder Vorstellungen? Das wäre das eine Frage. Und die andere, ich weiß jetzt nicht genau, warum die Stolpersteine abgelehnt wurden, sondern es muss doch eine Argumentation dafür geben.
Magst du zu Linz? Okay. Also im Blick auf die letzten Jahre in Linz, wo es das überhaupt gab, diese Art von Auseinandersetzung beginnend, da war es halt immer in Projekte eingekapselt, sozusagen. Ja. Oder dann tauchte mal ein deutscher Aktionskünstler auf, der in Salzburg auch seine Spuren hinterlassen hat und wirft Tarnnetze über die Löwen und dann werden die Löwen diskutiert. Das heißt, das waren immer so einzelne Elemente. In situ, was schon erwähnt worden ist, hat diese Klammer versucht. Ja. Also jetzt nicht als Rundgang, aber man konnte da rund gehen, sozusagen an die 65 Stationen. Da waren die Löwen zum Beispiel auch dabei. Aber es war immer, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Selbstkritik, man gibt sich dann oft mit Projektrahmen zufrieden und ist froh, dass überhaupt was passiert und ist an dieser Kontinuität zu wenig dran. Das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit der Selbstkritik. Ja. Also wie mache ich das breit, wie mache ich das permanent bei dem, was ich mir vorstelle und ich einfordere oder in einer Gruppe einfordere. Was es gab und ich bin da nicht in irgendwelche Interne eingeweiht, aber es gab schon mal die Diskussionen rund ums Kulturhauptstadtjahr, eine Art Dokumentationszentrum in Linz zu machen. Daraus wurde nichts. Ja. Also für mich war öffentlich nicht einsehbar, warum nicht. Das ist vielleicht auch so ein Phänomen. Man sollte wahrscheinlich mehr Transparenz einfordern, wenn man schon nachfragt oder wenn schon was nicht passiert. Ja. Also auch da war es in meiner Erinnerung Stadt- und Landesarchiv. Stadtarchiv Linz, Landesarchiv Oberösterreich, die da gemeinsam diese Idee hatten und das wurde dann auch eine Art Aufrechnung in Stellung gebracht gegen die Linz 09 Projekte, die Kunstprojekte waren, dann hat man sich gegeneinander Sachen vorgeworfen oder die Künstlerinnen waren dann zu wenig seriös und dann ist dieses Klein-Klein eingetreten, das auch die Katrin Kortemba schon genannt hat, da hat man sich eher selbst kannibalisiert wahrscheinlich auch in dieser Phase. Das heißt, es gab so momentane Ansätze, aber uns fehlt noch immer die Klammer, würde ich sagen.
Zur Argumentation, warum, oder zur Kritik an den Stolpersteinen. Eine Kritik, also eine sehr prominente Kritikerin ist die Charlotte Knobloch, die, man möge mich korrigieren, sie ist jetzt noch Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in München.
Ja.
Ja. Die eben gesagt hat, ja, also das oder ihre Kritik an den Stolpersteinen ist eben, dass sie am sozusagen in den Boden eingelassen sind und man drauf steht und geht und sozusagen auf den Opfern im übertragenen Sinn noch einmal herumtrampelt. Man kann an der Symbolik und das ist man kann an der Symbolik durchaus Kritik üben. Ja, also das ist, oder ein weiterer Kritikpunkt, genau diese Argumentation hat eben auch Bürgermeister Luger eben verwendet als Argument. Und das zweite Argument war, dass es sozusagen bei den Stolpersteinen ein Monopol gibt, der Gunter Demnig, der Künstler, der die auch verlegt, diese Stolpersteine, ist sozusagen der Einzige, der die Stolpersteine verlegt und der auch das Projekt gegründet hat. Ja, also das waren so die zwei Kritikpunkte, einerseits eben die Form der Stolpersteine an sich, das im Boden, und das andere so die Monopolstellung des Künstlers. Das kann man auch kritisieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das sozusagen die Stolpersteine sakrosankt werden und dass man da Kritik dran üben kann. Aber eben wenn es die Stolpersteine nicht sein sollen, welche andere Form. Das kann man ja, das, keine Frage kann man stellen, ja, und das kann man, ist alles möglich. Aber das war so eben, das waren so die zwei Hauptkritikpunkte. Weiß ich nicht, Martin, vielleicht warst du nun mehr Kritikpunkte.
Man muss aber schon auch sehr deutlich sagen, die übergroße Mehrheit sowohl jüdischer als auch nicht jüdischer Menschen empfindet das völlig anders. Ohne dass ich jetzt das persönliche Empfinden von der Charlotte Knobloch irgendwie in Frage stellen will, das kann die so machen, so denken, aber die meisten Menschen sehen dieses Projekt ganz anders, nämlich als besonders schöne, niederschwellige Würdigung im öffentlichen Raum. Und so sehe ich es eigentlich auch. Und eigentlich würde man von außen ein NS-Dokumentationszentrum Linz erwarten. Also das war für mich jetzt so als Linz-Besucher, ich hatte heute den Tag über Zeit, ich wäre gern mal in so ein Dokumentationszentrum gegangen und habe das echt vermisst. Also ich weiß viel über Linz im Nationalsozialismus nicht. Es sollte einen Ort geben, wo das ausgestellt ist und wo ein Besucher das erfahren kann. Das finde ich ist eine Lücke.
Ja, okay, jetzt hört man mich. Also die Motivlage des Herrn Bürgermeisters kann ich nicht selber nicht genau bestimmen.
Nein, aber die Argumente.
Also ja, genau. Also seine Argumente sind tatsächlich, die erfolgt da und verweist auch unermüdlich auf die Charlotte Knobloch, die ja dieses Projekt ablehnt. Er selber wird im Gespräch zunehmend aggressiv. Mein Eindruck ist, dass er eine gewisse Form der Beleidigtheit zeigt, dass er quasi in seiner Eitelkeit gekränkt wurde, dass von außen, nämlich seitens der israelischen Botschafterin, quasi Kritik geübt wurde an dieser Stadt. Das gefällt ihm nicht. Warum ausgerechnet bei einer israelischen Botschafterin er so in den Saft geht, das lasse ich mal dahingestellt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, und das ist sicherlich auch auf eine allgemeine politische Gesinnungslage zurückzuführen, dass der sozialdemokratische Bürgermeister dieser Stadt fast in einer sozialdemokratischen Tradition steht. Nämlich, ich erinnere mich da an den Oskar Helmer, den sozialdemokratischen Innenminister, der ja in der Frage der Restituierung und sozusagen der Frage der, sollen wir die Exilanten wieder zurückholen nach Österreich, immer wieder gesagt hat, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Ja, sitzt man das aus, und das hat ein bisschen diesen Geruch, und ja, noch einmal, es liegt nicht alleine an ihm, die Entscheidung zu treffen, sondern ich glaube, das liegt an uns allen. Und da darf ich nochmal hier das sozusagen diese Idee auch aufgreifen, weil hier sind doch ein paar Leute in diesem Raum. Also, was machen wir daraus? Was machen wir konkret daraus? Nämlich auch in dem Sinne mehr zu tun, als nur bei den Grünen, muss man auch dazu sagen, bei den Grünen eine Online-Petition zu unterschreiben.
Okay.
Übrigens ganz kurz. Weil ich auch eben, also Testimonial bin vom Stolperstein-Kommission, vom Personenkomitee, ich bin kein Grüne.
Es steht allen also offen, wurde von dort aber initiiert. Offen, ja, es natürlich.
Ist initiiert worden, aber ja.
Aber das soll einen ja weder aufhalten noch darauf limitieren. Okay, das würde ich jetzt so als Cliffhanger zum Schluss nehmen. Jetzt fragen uns alle, was tun wir als nächstes? Das fragen wir uns vielleicht im informellen Teil und dann wieder mal in einem formellen Teil. Das heißt, Fortsetzung folgt möglicherweise. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend noch. Und vielleicht auch noch gute Gespräche und Pläne, die geschmiedet werden. Einen Hinweis noch zum Schluss. Kommende Woche Montag ist Wolfgang Petritsch, ein ziemlich bekannter österreichischer Diplomat hier, und wird über Epochenwechsel sprechen, über das digital-autoritäre Jahrhundert. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Schönen Abend noch.